The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 21. Juni. Politik ist immer auch Drama. Momentan vielleicht mehr als sonst. Robert Habeck ist beispielsweise aktuell die beste Besetzung für die Figur des tragischen Helden. Oder um es mit Goethes Faust zu sagen, es wohnen ach zwei Seelen in seiner Brust. Zum einen ist er Klimaschutzminister, doch der ist nur noch nachrangige Zweitbesetzung und hat gerade Sendepause. Die Hauptrolle spielt gerade der Wirtschaftsminister. Vorhang auf.
Ich versuche mich von den Parteiprogrammen jetzt fernzuhalten und das zu tun, was für die Versorgungssicherheit in Deutschland am notwendigen getan werden muss.
Das muss die Partei jetzt erstmal schlucken. Doch öffentliche Buhrufe bleiben bislang aus. Auf der Bühne steht jetzt nicht mehr der ehemalige grüne Parteichef, der wie kein anderer wusste, wie man die Seele der Basis streichelt, sondern Habeck gibt die Rolle des Pragmaten. Mit Blick auf einen Energienotstand im Winter durch gedrosselte oder gar vielleicht komplett ausfallende russische Gaslieferungen geht der Wege, die für Klimaschützer schwer erträglich sind.
Erst einmal werden wir das Gesetz, das darauf ja hingeschrieben wurde, nutzen, wodurch Kohlekraftwerke, die in der Reserve waren, wieder in den Betrieb gehen können. Das sind dann im Wesentlichen Steinkohlekraftwerke. Die haben eine höhere CO2-Emission als Gaskraftwerke. Das ist kein Schritt, der mir leicht fällt, aber ein notwendiger Schritt, der jetzt gegangen wird.
Die als Klimakiller verschrienen Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, das Drama nimmt seinen Lauf. Bühne frei für die Antagonistin heute Morgen.
You have stolen my dreams and my childhood. With your empty words, how dare you?
Robert Habeck braucht jetzt in den nächsten Monaten ein dickes Fell. Noch schweigen die Kritiker, aber nicht, dass ihm seine eigene Partei doch noch ein Auftrittsverbot erteilt. Er kann sich aber sicher sein, dass er mit seiner Performance momentan mit Blick auf eine funktionierende Wirtschaft und möglichst warme Wohnzimmer im kommenden Winter den Massengeschmack der Wähler trifft. Sollte er das Tragische in seiner Rolle abstreifen und vielleicht gar am Ende des fünften Akts als strahlender Held im Scheinwerferlicht stehen, dann kann er voll Selbstvertrauen die Bühne verlassen und nach der Intendanz greifen und Olaf Scholz beerben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Michael Bröker spricht mit der Frankreich-Korrespondentin des ARD-Fernsehens Sabine Rau darüber, wie Emmanuel Macron sich nun eine Mehrheit im Parlament suchen muss und wie sich der Erfolg der rechtsextremen Rassemblement National-Partei von Marine Le Pen erklären lässt.
Dieses unfassbare Erstarken zeigt, dass sie inzwischen angekommen ist im sogar gemäßigten bürgerlichen Lager, dass sie dort für wählbar gehalten wird.
Wir staunen über ungewöhnliche Maßnahmen, wie die Trockenheit in Norditalien bekämpft werden soll. Außerdem erinnern wir an ein Straßenkonzert in Bayern, an dessen Ende 400 Verhaftungen standen. Und wir sind dem Big Quit auf der Spur, einer großen Kündigungswelle, die in westlichen Industrieländern für Arbeitskräftemangel sorgt. Auch mit einer weiteren Nacht darüber schlafen, kommt man nicht umhin zu sagen, es bleibt ein politisches Erdbeben, das Frankreich erschüttert. Der liberale Präsident Emmanuel Macron hat nach den Parlamentswahlen keine Mehrheit mehr in der Nationalversammlung. Er muss schauen, wie er sich für seine Reformvorhaben Verbündete sucht. Die große Gewinnerin der Frankreich-Wahl steht nicht, wie erwartet, links von Macron, sondern rechts. Sie heißt Marine Le Pen und ist Chefin der rechtsextremen Partei Rassemblement National.
Seine Rentenreform kann Emmanuel Macron begraben und auch eine ganze Reihe an anderen Projekten, die er umsetzen möchte, die den Franzosen nur Schaden zufügen.
Damit ist der Ton gesetzt für die kommenden Jahre. Es wird alles andere als einfach, in Frankreich selber, aber auch im Zusammenspiel mit uns in Deutschland und den anderen EU-Staaten. Mitten in Rezession und Krieg und irgendwie auch verständlich, dass Emmanuel Macron dieses Ergebnis noch verdauen muss. Er schweigt. Seine Premierministerin Elisabeth Borne muss in der Öffentlichkeit die Optimismusbeauftragte geben.
Wir werden alles daran setzen, eine handlungsfähige Mehrheit zu bilden. Es gibt keine Alternative dazu, um die Stabilität unseres Landes zu gewährleisten und die nötigen Reformen anzustoßen.
Aber wie soll das Macron gelingen? Darüber hat mein Kollege Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer, mit einer Frau gesprochen, die sich bestens in der französischen Politik auskennt, Sabine Rau, Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Paris.
Einen schönen guten Morgen, Sabine Rau in Paris.
Ja, hallo, guten Morgen nach Berlin.
Die Ergebnisse der Parlamentswahlen liegen vor und Emmanuel Macrons Partei schmiert ordentlich ab. Ist die fünfte französische Republik jetzt eine blockierte Republik?
Auf jeden Fall geht Emmanuel Macron, der Präsident, nach diesem schwachen Ergebnis deutlich geschwächt in seine nächste Amtszeit. Er wird sich jetzt neue Bündnispartner suchen müssen. Er ist angewiesen auf die Unterstützung der Opposition und er wird jetzt hinter den Kulissen fieberhaft verhandeln, um zu schauen, mit wem er künftig seine Politik, auch seine Reformpolitik wird durchsetzen können.
Und was glaubst du, wer sind die bevorzugten Partner?
Nachdem wir gesehen haben, dass die extremen Ränder in der neuen Assemblée Nationale, also sowohl die Rechtsextremen als auch die Linksextremen, deutlich gestärkt worden sind, muss man sagen, hier wird er sicherlich keine neuen Partner finden, auch nicht finden wollen. Bleiben ihm vor allen Dingen die Républicains, die bürgerliche Rechte, die Sarkozy-Partei sozusagen. Da gibt es auch schon vereinzelt Signale, dass man sich eine punktuelle Zusammenarbeit mit Macron vorstellen könnte. Was die Républicains nicht mittragen werden, ist die ausufernde Schuldenpolitik, die Macron in den letzten Monaten betrieben hat. Er hat ja hier eine Klientelpolitik betrieben und hat Unterstützung und Schecks für alle Berufszweige, für alle gesellschaftlichen Gruppen angesichts der Inflation ausgegeben und damit die Schuldenquote, die Staatsschuldenquote Frankreichs auf rund 120% getrieben. Das werden die Républicains nicht mitmachen. Könnte also sein, dass Macron sich sogar wechselnde Mehrheiten organisiert und dann auf andere Gruppen im Parlament für andere Projekte zugeht.
Hat er denn erkennen lassen, was für ihn jetzt prioritär ist? Wir schauen ja aus Deutschland, aus Europa natürlich vor allem auf den Wirtschaftsfaktor in Frankreich. Also wie kann Frankreich helfen, aus der Krise wieder herauszukommen?
Er hat klar erkennen lassen, was für ihn Priorität hat, nämlich die Stärkung der Kaufkraft der Franzosen. Das ist hier ein Riesenthema. Das will er als erstes ins Parlament einbringen. Dann hat er als zweite Priorität durch seine Premierministerin Elisabeth Borne das Thema ökologischer Umbau genannt. Das ist, das wissen wir, ein wichtiges Projekt von Emmanuel Macron persönlich. Dann will er sich dem Umbau der Schulen, also der Reform der Schulen widmen. Er hat also durchaus seine Prioritäten durch die Premierministerin deutlich gemacht. Mit wem er das dann am Ende durchsetzen wird, das ist jetzt die spannende Frage. Elisabeth Borne, die Premierministerin, hat gesagt, wir werden jetzt sofort daran gehen, eine handlungsfähige Mehrheit zu bilden und alle warten gespannt, was Macron selber möglicherweise jetzt in den nächsten Tagen dazu sagen wird.
Der Widerstand ist ja vor allem enorm gegen die Sozialreform, gegen die Arbeitsmarktreform, auch gegen die geplanten Rentenreformen. Traut er sich das mit geschwundenen Mehrheiten denn überhaupt noch zu oder geht es erst um Entlastungspakete, wie du sie gerade eben schon angedeutet hast?
Die Rentenreform ist in der Tat ein hochumstrittenes Projekt hier in Frankreich. Macron selber hat sie die Mutter aller Reformen genannt. Das zeigt, wie sehr ihm daran gelegen ist, wie zentral er dieses Projekt für die französische Wirtschaft auch hält. Nach meiner Einschätzung könnte er das mit den Républicains gemeinsam durchsetzen. Da gibt es vereinzelt schon Stimmen, die grün blinken. Andere Projekte wird man sehen.
Mischt der unter Hausarrest befindliche Nicolas Sarkozy bei den Republikanern eigentlich noch mit?
Er ist die graue Eminenz im Hintergrund und er mischt nicht nur mit, der zieht alle Strippen.
Und eine Ergebnis dieser Wahl sind natürlich auch wieder einmal die positiven Ergebnisse der Rassemblée Nationale. 11-mal so viele Stimmen wie beim letzten Mal. Ist das jetzt das vorläufige Ende, der Höhepunkt dieses schon seit Jahren andauernden Rechtsrucks in Frankreich oder ist es erst der Anfang?
Gute Frage. Also das ist sicher vielleicht sogar das erschreckendste Ergebnis dieser Parlamentswahlen, dieses unfassbare Erstarken der Rechtspopulisten des Rassemblement National rund um Marine Le Pen. Es zeigt, dass sie nicht nur über einen soliden Sockel, man hat immer gesagt, 10, maximal 20% der Wähler verfügt, sondern dass sie inzwischen angekommen ist im sogar gemäßigten bürgerlichen Lager, dass sie dort für wählbar gehalten wird. Und das ist eigentlich der Schock, der die politische Klasse hier in Frankreich, in Paris umtreibt. Diese tiefe, feste Verankerung Marine Le Pens bis weit hinein in die gemäßigten bürgerlichen Schichten.
Liegt das eigentlich auch daran, dass es eine so unglaubliche regionale Unterschiedlichkeit in diesem Land gibt? Fast ein Drittel der Wirtschaftsleistung kommt aus dem Großraum Paris und in den Regionen herrschen ganz andere Themen und eben auch ganz andere Wahlerfolge für die Rechten.
Absolut. Frankreich ist ein zutiefst gespaltenes Land, viel tiefer gespalten in seinen sozialen Schichten als Deutschland beispielsweise. Und die Menschen, die Marine Le Pen unterstützen, das sind ganz oft die in den ländlichen Regionen, in den abgehängten Regionen, dort, wo keine Industrie, keine Arbeitsplätze mehr sind, dort, wo kein Bus mehr hinfährt, keine Boulangerie, also keine Bäckerei mehr ist, wo die Menschen wirklich das Gefühl haben, sie sind verlassen von dieser Zentralmacht in Paris, und die sind maßgeblich die Unterstützer und Unterstützerinnen von Marine Le Pen.
Deswegen zum Abschluss, traust du ihm das zu? Du erlebst ja Emmanuel Macron in Paris auf Terminen. Traust du ihm zu, dieser Motor zu sein in dieser deutsch-französischen Achse, der jetzt so wichtig ist für ja wieder ein Comeback des Wohlstandsmodells in Europa? Traust du ihm das noch zu oder ist das vielleicht schon eine Art Lame Duck, die da jetzt im Élysée-Palast regiert?
Also Macron ist mit diesem Wahlergebnis natürlich deutlich geschwächt, und zwar nicht nur hier im Inneren in Frankreich, sondern auch auf außenpolitischer Bühne. Er hat nicht mehr den Rückenwind, den er nach der berühmten Sorbonne-Rede gehabt hat, wo er sozusagen die Erneuerung, die Reform Europas in einem großen Tableau entworfen hat. Das fehlt ihm jetzt. Er ist derjenige gewesen, der Angela Merkel dazu gebracht hat, eine 180-Grad-Wende hinzulegen in der europäischen Schuldenpolitik und erstmals für Gemeinschaftsschulden zu plädieren. Diesen Rückenwind hat er jetzt nicht mehr. Er tritt auch auf der europäischen Bühne deutlich geschwächt auf.
Es gab damals viele Berichte über das Tandem Merkozy. Gibt es eine Art ja auch emotionalen Pakt zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron?
Emotional, wenn ich mir die beiden Männer angucke, sicherlich eher nicht. Es ist ein pragmatisches Miteinander umgehen, auch ein sehr respektvolles Miteinander umgehen. Die beiden kennen sich noch aus der Zeit, als Macron Wirtschaftsminister in Frankreich war. Macron hat mit Respekt gesehen, wie Olaf Scholz die Sozialdemokratie von der politischen Seitenlinie an die Macht geführt hat. Und umgekehrt weiß Olaf Scholz um die Überzeugungskraft und Integrationsfähigkeit eines Emmanuel Macron. Also die beiden werden sicherlich auf der europäischen Ebene sich sehr darum bemühen, das deutsch-französische Tandem weiter am Laufen zu halten.
Sabine Rau, seit fast 5 Jahren Leiterin des Auslandsbüros in Paris, der ARD. Vielen Dank für diese Einblicke in das für uns und für Europa so wichtige Land. Danke, Sabine.
Sehr, sehr gerne. Alles Gute nach Berlin.
Seit fast 3 Wochen gilt der Tankrabatt. Auch wenn der genau genommen keiner ist, sondern de facto eine temporäre Steuersenkung für Kraftstoffe, wie es im Behördendeutsch offiziell heißt. Aber egal wie es genannt wird, zumindest gefühlt kommt bei vielen Autofahrern kaum etwas davon beim Tanken an. Diesel sei teilweise sogar teurer als vor dem Stichtag am 1. Juni. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war deshalb auch schon nach vorn geprescht und hat die Idee in den Raum geworfen, die Mineralölkonzerne in Deutschland zu zerschlagen. Man könne dem Kartellrecht ja mal ordentlich klauen und Zähne verpassen. Dass es dafür noch viel zu früh sei, sagen unsere beiden Pioneer-Chefökonomen Lars Feld und Justus Haukapp. Sie sind zwar keine Freunde dieser Maßnahme, finden die heftigen Diskussionen darüber aber nicht angemessen. In der aktuellen Ausgabe Ihres Podcasts sprechen Sie darüber. Wir hören mal rein, wie der Makroökonom Feld und der Wettbewerbsökonom Haukarp das sehen.
Ich finde schon auch, dass die Hysterie in der Diskussion völlig überzogen ist, in vielerlei Hinsicht. Also einerseits merkt man schon sehr deutlich, dass es hier darum geht, Politik zu machen und einen Koalitionspartner kleiner zu halten. In welcher Hoffnung auch immer, ob das nun die Hoffnung auf die nächste Bundestagswahl ist oder was es sein soll in der weiteren Diskussion. Man sieht ja schon, dass das Gerangel zwischen den Koalitionären in unterschiedlicher Hinsicht stattfindet. Es ist im Unterschied zum ursprünglichen Vorschlag eben kein Rabatt, der wie in Frankreich an der Tankstelle ausgezahlt wird. Bei aller Hysterie, die da diskutiert wird auf Twitter und sonst wo, es ist einfach eine überzogene Diskussion. Und damit sind wir dann nachher bei der Frage, was wird da weitergegeben und was nicht.
Ja, also ich halte die Maßnahme ordnungspolitisch, muss ich sagen, für völlig verfehlt. Das mag ja richtig sein, dass da ein bisschen sehr hysterisch diskutiert wird, aber es ist einfach auch wirklich keine gute Idee. Und von daher ist das auch sozialpolitisch eine ganz komische Maßnahme. Ich bin da hysterischer als du, Lars.
Das ist mir schon aufgefallen, ja.
Allerdings, jetzt ist die Diskussion ja weitergezogen. Es geht gar nicht mehr so sehr darum, ist das eigentlich prinzipiell sinnvoll oder nicht, sondern jetzt geht es darum, wer behält das Geld eigentlich? Behalten das die Mineralölkonzerne in irgendeiner Form und wer bei denen behält das dann oder kommt es doch den Verbrauchern zugute? Und da war ja, nachdem das Bundeskartellamt darauf hingewiesen hatte, dass der Tankrabatt zwar zunächst vollkommen durchgereicht worden wäre, aber danach die Preise auch wieder angezogen hätten, ist ja dann eine Studie des IFO-Instituts erschienen unter Federführung von Clemens Fuß und anderen, in der sie gezeigt haben, dass auch in anderen Ländern nach dem 1.6. der Preis gestiegen ist. Das also gar kein isoliertes Phänomen ist, was nur in Deutschland zu beobachten wäre. Und wenn man dann das ist ja der Goldstandard der ökonomischen Evaluation, diese sogenannte Differenzen in Differenzenanalyse macht, und sagt, eigentlich haben sich die Preisunterschiede zwischen Deutschland und Frankreich verändert vor und nach dem Tankrabatt, dann sieht man, naja, die haben sich fast genau um diesen Betrag von 30 Cent verändert, sagen die vom IFO. Also ein bisschen haben sie schon einbehalten, die Mineralölkonzerne, aber doch wohl eher den kleineren Zahl. Bei Diesel sogar, so sagt das IFO, so gut wie gar nichts. Die IFO-Studie geht bis zum 9. Juni. Man kann sicherlich da nochmal einen längeren Zeitraum betrachten in der Zukunft, aber erstmal suggeriert die IFO-Studie, dass doch zwar nicht alles durchgereicht worden ist, aber ziemlich viel. Ich selbst habe mir auch mal den Spaß gemacht und habe mir einfach mal, also längst nicht so gut wie das IFO, sondern viel handgestrickter einfach angeguckt, wie haben sich denn vom 30. Mai bis 6.6. die Nachsteuerpreise für Benzin in Deutschland entwickelt. Und dann sieht man, dass die ungefähr um über 10% gesunken sind. Und in Österreich sind sie in der gleichen Zeit über 10% gestiegen. Das ist eigentlich eine positive Nachricht, auch für den Wettbewerb. Und wenn dann doch was einbehalten worden ist, würde ich sagen, ist das jetzt auch nicht total überraschend. Ja, weil letztendlich haben wir auf der Raffinerieebene, wir haben 12 Kraftstoffraffinerien in Deutschland, die auch noch nicht alle in 12 unterschiedlichen Händen sind, sondern teilweise auch noch in gleicher Hand sind. Und unter denen es wiederum Verflechtung gibt, auch eine oligopolistische Marktstruktur. Und dass in Oligopolen häufig nicht alle Kostensenkungen hundertprozentig durchgesetzt werden. Das ist jetzt also nicht so, dass man sagt, Mann, das haut mich ja aus den Schuhen. Das hätte ich ja nie erwarten können.
Es lohnt sich, der kompletten Argumentation zu folgen. Auch das deutsche Kartellrecht und die Idee der Zerschlagung werden noch genauer besprochen. Nehmen Sie sich die Zeit für diese aktuelle Feld- und Haukarp-Ausgabe, zu finden natürlich auf thepioneer.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Nicht nur in der Hauptstadt, sondern in ganz Deutschland sieht man gefühlt in jedem Schaufenster eines Restaurants oder Friseursalons Aushänge, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden. Am Flughafen ist am Anfang der Sommerferien Chaos angesagt, weil das Personal fehlt. Nicht nur bei der Sicherheitskontrolle, sondern auch bei den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern. Wo sind die Leute hin? Dieser Frage ist mein Kollege Rasmus Buchsteiner nachgegangen. Hallo Rasmus.
Hallo Chelsea.
In den USA war ja viel die Rede von einem Big Quit, also von einer großen Kündigungswelle. Arbeitnehmer haben massenhaft gekündigt wegen zu niedriger Löhne, zu geringen Aufstiegschancen. Gab es das auch bei uns?
Ja, der Nachweis, Chelsea, der ist sehr, sehr schwierig. Was wir sehen, die Arbeitslosigkeit jedenfalls, die ist niedriger als vor der Pandemie. Offene Stellen werden schneller wieder besetzt und die Zahl der Beschäftigten ist exakt genauso hoch wie vor Corona.
Also kein Big Quit sozusagen.
Nein, Chelsea, jedenfalls nicht als groß angelegter Exodus aus dem Arbeitsmarkt heraus. So sieht es auch der Think Tank der Bundesagentur für Arbeit, mit dem wir gesprochen haben. Die Kurzarbeit, die hat für viel Stabilität gesorgt am Arbeitsmarkt. Und was schon stimmt, in einzelnen Branchen, da gibt es sehr wohl Probleme.
Wo besonders?
Ja, du hast es schon angesprochen, Chelsea, besonders dort, wo die Corona-Lockdowns sehr lange gedauert haben. Bei Veranstaltungen im Luftverkehr, in der Gastronomie. Dort fehlen im Augenblick auch noch Zehntausende Mitarbeiter. Und natürlich, das spürt man. Und das sind Leute, die sich in der Pandemie in andere Richtungen orientiert haben. Zum Beispiel hin zu Callcentern oder zu Lieferdiensten.
Ich habe das Gefühl, über das Thema werden wir noch öfter reden. Schon deshalb, weil Deutschland immer älter wird natürlich. Die ganze Recherche finden Sie ab sofort auf thepioneer.de. Vielen Dank, Rasmus.
Gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, es sind keine guten Zeiten für Hausbauer oder Hauskäufer, denn die Märkte sind im Abschwung. Das erinnert so ein wenig an das Jahr 2007, als damals in der großen Finanzkrise in den USA die Immobilienblase geplatzt ist. Und damit nach New York zu Anne Schwedt an die Wall Street. Anne, rutschen wir in ein zweites 2007?
Hey Chelsea, ja, die Angst ist definitiv da, dass uns das wieder passieren könnte. Jetzt mit den steigenden Zinsen fängt der Immobilienmarkt nämlich tatsächlich an, sich etwas abzukühlen. Und genauso wie in 2007 sind die Immobilienpreise so hoch wie nie und auch die Nachfrage nach Immobilien ist seit Corona ungebrochen. Es gibt aber entscheidende Unterschiede zu 2007 und es gibt doch Hoffnung, dass es diesmal keinen Crash geben wird. Zum einen sind die Regeln, um eine Hausfinanzierung zu bekommen, viel strenger als noch damals. Die Kreditwürdigkeit der Menschen wird viel besser überprüft und Kredite werden nicht einfach so an jeden beliebig vergeben. Hinzu kommt auch noch, dass insgesamt viel mehr Menschen in den letzten 2 Jahren Immobilien in All Cash gekauft haben, also komplett ohne Finanzierung. Was auch noch ein großer Unterschied ist zu 2007, damals waren viele Finanzierungsraten flexibel, also die wurden mit der Zeit angepasst, was dann viele Leute zur Zahlungsunfähigkeit gebracht hat. Heute sind mehr als 90% der Raten fix. Die Leute können sich also darauf verlassen, dass ihre monatliche Rate gleich bleibt. Und nur rund 3% der Menschen sind derzeit mit ihren Ratenzahlungen im Verzug. Also insgesamt ist die Lage am Immobilienmarkt nicht mit der in 2007 zu vergleichen. Die Immobilienpreise sind zwar historisch hoch und werden sich mit den steigenden Zinsen jetzt weiter abkühlen, aber ein Crash wie in 2007 ist doch eher unwahrscheinlich.
Vielen Dank, Anne, nach New York und damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Sorgen vor einer Rezession setzen den Bauwerten gerade stark zu. Welche Aktien könnten davon besonders betroffen sein?
Es ist interessant zu sehen, der europäische Material- und Bausektor, der ist gestern deutlich in die Knie gegangen. Fast 2% ging es für den Index bergab, nachdem der irische Isolationsspezialist Kingspan gesagt hat, dass die Stimmung in den Endmärkten absolut sich zum Schlechteren gewendet hat und das vor allem in den letzten 2 Monaten. Die Aktien von Kingspan, die sind dann mehr als 11% abgerauscht, aber auch der dänische Konkurrent Rockwool und aber auch das französische Baustoffunternehmen Saint-Gobain sind jeweils um knapp 4% gesunken. Hier in Deutschland ist es vor allem Heidelberg Zement, die betroffen sind von der Abschwächung in der Bauaktivität. Aber so kann man es im Grunde genommen durchdeklinieren. Wir werden wahrscheinlich eine etwas längere Schwäche in diesem Sektor sehen, denn momentan hat man eine Koinzidenz von weiterhin hohen Preisen, aber auch höheren Zinsen. Das macht es nicht besonders attraktiv, entweder zu bauen, aber auch Häuser zu kaufen, die dann am Ende des Tages zu verschönern.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass diese Nacht heute vor genau 60 Jahren am 21. Juni 1962 in München-Schwabing so friedlich anfing und so gewaltsam endete. Der Musiker Sitka Wunderlich erinnert sich an damals.
Wir waren damals halt noch im Café Nest und am Heimweg haben wir gedacht, ach, jetzt ist es so schön noch und die Maler verkaufen da ihre Bilder und so, da machen wir jetzt noch Musik.
Erzählte er rückblickend gegenüber TV Bayern. Vier seiner Freunde und er hatten Gitarren dabei und sie stimmten auf der Leopoldstraße russische Lieder an. Vielen gefiel das in dieser lauen Sommernacht und schnell waren die fünf Jungs von Publikum umgeben, das bei den Liedern mit einstimmte und anfing zu tanzen. Die Stimmung war ausgelassen. Den Anwohnern in Schwabing gefiel das allerdings gar nicht, was sich direkt vor ihrer Tür abspielte.
Für viele Bürger von Schwabing war es keine Gaudi. Sie sagten uns,
sie hätten das Gejohle hören müssen. Das war kein harmloser Spaß mehr. Wir müssen tagsüber schwer arbeiten. Wir wollen wenigstens nach 22 Uhr unsere Ruhe haben. Darum haben wir die Polizei geholt.
Als der erste Polizeiwagen eintraf und die jungen Musiker tatsächlich verhaftet werden sollten, empörte sich die Menge und versuchte, die Festnahme zu verhindern. Die Folge war, dass dann plötzlich immer mehr Streifenwagen eintrafen und auch berittene Polizei eingesetzt wurde und die Lage komplett eskalierte. Irgendwann gab es das Kommando Gummiknüppel frei.
Ich bin dann langsam aufgestanden, um wegzugehen. Und dann griff mich ein Polizist von vorne an und dann habe ich eine mit dem Gummiknüppel von hinten über den Kopf bekommen.
Erinnert sich ein Opfer von damals. Die ganze Nacht gingen die Ausschreitungen weiter und die wurden dann in den folgenden vier Tagen unter anderem auf das Gelände der Münchner Universität ausgeweitet. Bis zu 40.000 Demonstranten protestierten dort gegen den unverhältnismäßigen Polizeieinsatz gegen fünf Straßenmusiker. Es gab insgesamt dabei 400 Festnahmen. Der Staat zeigte volle Härte. Heute werden die Schwabinger Krawalle von Historikern als einer der Vorboten der 68er-Bewegung gesehen. Die Polizei in Bayern erkannte in der Aufbereitung der Ereignisse eigene Fehler und leitete umfassende Reformen ein, die bis heute in der sogenannten Münchner Linie umgesetzt werden und auf eine frühe Deeskalation setzen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass wegen der anhaltenden Dürre in Italien jetzt vorgeschlagen wird, Wasser aus dem Gardasee abzupumpen. Seit 110 Tagen kein Regen. Der größte Fluss Italiens, der Po, ist nur noch ein schwaches Rinnsal. Die norditalienischen Regionen wollen den Ausnahmezustand ausrufen. Kein Wunder, es ist die schlimmste Dürreperiode seit 70 Jahren. Landesweit werden Lösungen gesucht. Morgen wird es ein Spitzentreffen mit Vertretern der betroffenen Regionen und Regierungsvertretern aus Rom geben. Und einer der zu besprechenden Vorschläge ist also, Wasser aus dem Gardasee abzupumpen und über den Fluss Mincio weiterzuleiten. Pierluccio Ceresa vom Gardaseeverband lehnt den Vorschlag ab. Ceresa sagt, das Abpumpen würde nicht ausreichen, um der betroffenen Ebene zu helfen und würde nur der Gardaseeregion schaden. So leicht lässt sich allerdings Flussdirektorchef Mircio Berselli nicht abwimmeln. Er sagte deutlich, es ist an der Zeit, dass die flussaufwärts gelegenen Gebiete dazu beitragen, die Probleme der flussabwärts gelegenen zu lindern. Im öffentlich-rechtlichen italienischen Fernsehen sieht man einen Reporter durch das fast komplett ausgetrocknete Flussbett laufen. Er sagt, nein, wir sind nicht in der Wüste. Dann trifft er auf Berselli.
La situazione è assolutamente drammatica perché in questo momento serve moltissima acqua.
Berselli sagt, dass die Lage äußerst dramatisch ist und dass schnell etwas geschehen muss. Nun, morgen ist wie gesagt das Spitzentreffen angesetzt und eins ist sicher, die Entscheidungen müssen bald getroffen werden, denn der schlimmsten Dürreperiode seit 7 Jahrzehnten ist die Politik egal. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen wieder. Same time, same place.